Aber er betraf natürlich die gesamte Grenze.
Dieses Ereignis. Sie haben es schon erwähnt, Sie waren 17 Jahre alt. Und in Ihrer Vita habe ich gefunden, dass Sie auch ein überzeugter Sozialist in diesem
Alter waren. Richtig. Also ich war zu der Zeit überzeugter Sozialist, ist vielleicht ein ganz klein wenig übertrieben. Da war noch nicht so viel Substanz dabei. Mhm. Aber ich war seinerzeit tatsächlich, wie Sie sagen, für die DDR ohne Wenn und Aber. Das heißt nicht, dass ich für den Mauerbau und für die Grenze gewesen bin. Das hat sich dann erst so entwickelt, als ich danach dann zum Studium nach Jena gegangen bin. Ich habe dann in Jena studiert. Und da hat es dann, das klingt heute fast absurd, aber nochmal so ein ganz klein wenig auch Hoffnung gegeben für kurze Zeit. Anders gesagt, ich fing 63, 64 an zu studieren und zu dieser Zeit entwickelte sich auch in der DDR das neue ökonomische System. Das heißt, man wollte die einzelnen Unternehmen auch ein Stück mehr verselbstständigen. Und es kam gleichzeitig, was mein Gebiet nun betraf, der Rechtspflegeerlass. Und während es zuvor nur Freiheitsstrafen gegeben hat, wurden dann doch in großem Stil Verurteilungen auf Bewährung möglich. Das heißt, so zwischen 64 und 68, 68 brach dann alles wieder zusammen, da hatte ich tatsächlich eine kurze Zeit lang die Hoffnung, dass das stimmte, was man uns seinerzeit gesagt hat, dass das im Grunde genommen nur eine zeitweilige Maßnahme ist. Der Sozialismus braucht eine Atempause. Also, das war so die These.
Man muss nach außen schützen, damit
er genau, sich damit er sich sozusagen innerlich überhaupt erst einmal richtig entwickeln kann.
Jetzt haben wir einen Sprung gemacht. Lassen Sie uns nochmal, wenn Sie sagten, weil ich sagte 17, überzeugter Sozialist. Also ich finde es vollkommen erklärlich und verständlich, dass wenn man jung ist und aufwächst, dass man sich mit dem Staatswesen identifiziert, in dem man lebt. Wie sind Sie aufgewachsen? Was war Ihr, aus welchem Elternhaus
kommen Sie? Also, es ist
in Magdeburg,
ich habe meinen Vater nicht mehr bewusst kennengelernt. Der ist am Ende des Krieges gestorben. Ich weiß nicht mal, ob ich bilde mir zwar immer so ein, ich hätte da irgendwann mal auf seinen Knien gesessen und dieses berühmte Hoppe, Hoppe, Reiter erlebt. Aber ob das nicht wirklich eine Einbildung bei mir ist, das weiß ich nicht. Also sprich, ich bin nur mit meiner Mutter aufgewachsen und Elternhaus, meine Mutter war Angestellte und es war nicht so ganz einfach für sie, alleine nach dem Krieg da mich aufzuziehen. Es war so ein bisschen, aus heutiger Sicht sehe ich es jedenfalls so, eine etwas traditionelle Erziehung, die ich genossen habe. Also so wie die deutsche Mutter ja so ein bisschen ist, sehr fürsorglich, nicht? Der Junge muss was werden, der Junge muss auf die erweiterte Oberschule, der Junge muss studieren. Aber auch so mit dem Lebensskript bin ich eigentlich groß geworden, geh raus und sei mein kleiner Held. Also das war schon eine sehr traditionelle Erziehung und ich habe dann sehr lange gebraucht, mich dann auch ein Stück mit meiner eigenen Mutter dann auseinanderzusetzen und mich auch so ein Stück abzunabeln. Ich denke, das geht einigen aus meiner Generation, also ich bin Jahrgang 1944, tatsächlich so, dass diese Auseinandersetzung mit der eigenen Mutter, dass die doch erst sehr spät gekommen ist.
Wir wollen erst die Musik hören in diesen Zwischentönen. Musik, die sich Rolf Hinrich ausgesucht hat, gewünscht hat.
Ja.
Wir fangen an mit einem, wie man so will, klassischen Liedgut, die Ballade der Seeräuber Jenny aus der Drei-Groschen-Oper Lotte Lenya singt. Was verbinden Sie mit dieser Musik?
Also für mich ist diese, also überhaupt Brecht-Songs, die haben in meiner Jugend eine Riesenrolle gespielt. Das kann man sich heute wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen. Ich habe dann in der zweiten Hälfte meines Studiums in Berlin studiert und da sind wir natürlich begeistert in das Berliner Ensemble gelaufen. Und das war auch wirklich die große Zeit des Berliner Ensembles. Und da ist so diese Seeräuber-Jenny für mich so das Lied, was irgendwie zeigt, dass auch von außen her etwas hereinbrechen kann. Also es kommt ja dann zum Schluss, dieses Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird beschießen die Stadt. Das ist für mich so. Also es kann immer irgendetwas passieren, was nicht vorhersehbar ist.
Lotte Lenya singt.
Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und das lumpige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Aber... Man sagt, gewischt deine Gläser, mein Kind, und man reicht mir den Penny hin. Und der Penny wird genommen und das Bett wird gemacht. Es wird keiner mehr drin schlafen in dieser Nacht. Und die wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und die wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und in dieser Nacht wird ein Getös sein am Hafen. Und man fragt, was ist das für ein Getös? Und man wird mich stehen sehen hinterm Fenster. Und man fragt, was lächelt die so bös? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird beschießen die Stadt. Meine Herren, da wird wohl ihr Lachen aufhören, denn die Mauern werden fallen hin. Hotel sein und man fragt, warum wird das Hotel verschont? Und man sieht mich treten aus der Tür gegen morgen. Und man sagt, die hat darin gewohnt. Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird beflaggen den Mast. Und es werden kommen 100 gegen Mittag an Land und werden in den Schatten treten und fangen einen jeglichen aus jeglicher Tür und legen ihn in Ketten und bringen ihn mir und mich fragen, welchen sollen wir töten? Und mich fragen, welchen sollen wir töten? Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen, wenn man fragt, wer wohl sterben muss. Und da Fragen hören alle. Und wenn dann fällt, das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird entschwinden mit mir.
Lotte Linja, die Seeräuber Jenny aus Brecht. Mauer gebaut wurde und ja, doch einfach sozusagen mit dem Sozialismus damals sich darstellte. Sie haben dann Jura studiert. Weshalb?
Ja, also eigentlich wollte ich Philosophie studieren. Mich hat die Philosophie immer sehr stark interessiert. Aber ich hatte einen Lehrer, der hat zu mir gesagt, also was willst du da später mit anfangen? Also so eine Karriere. Also bei der FDJ, also so als Berufsfunktionär, das wäre auch nicht so mein Ding gewesen. Oder aber so im kulturellen Bereich, das wollte ich auch nicht so unbedingt. Und dann sagte dieser Lehrer zu mir, dann studier doch Jura, da ist genug Philosophie dabei und da kannst du dann diesem Hobby auf jeden Fall auch noch mit frönen. Und das war dann für mich so ein Stück Grund dafür, dass ich doch studiert habe.
Heute, so im Nachhinein, stellt man sich natürlich vor, wenn man die Diktaturen anschaut, dass das Recht immer mit Füßen getreten wird. Und dass, wenn man dort als Rechtsanwalt arbeitet, sich automatisch ja zum Handlanger eines diktatorischen Systems macht. Ich denke mal, wenn es um normale Straftaten geht, wie ein Autoklauen oder Einbruch oder Diebstahl, wird das genauso gewesen sein wie in jedem westlichen Staat. Wie war es trotzdem, als Anwalt dort zu arbeiten? Sie waren seit 1972, wenn ich richtig informiert bin, ja, hatten Sie Ihre Zulassung.
Also, so wie Sie jetzt sagen, es gab einen großen Bereich im Zivilrecht, da lief es gar nicht viel anders als heute. Es gab einen großen Bereich im Familienrecht, das war auch alles sehr nah beieinander. Es gab allerdings eine Ausnahme, und da meine ich, muss man auch Klartext sprechen. Immer dann, wenn in einem Strafverfahren es einen politischen Touch gegeben hat, sei es, dass es sich nur um diese berühmte, damals sagte man, Republikflucht hat, sei es, dass es sich um Widerstandshandlungen gegen die Staatsmacht gehandelt hat, dann gab es nichts zu verteidigen. Also das habe ich dann natürlich, für mich kommt ja so der große Bruch so 68 und dann nochmal 78, also 68 Prager Frühling, 78, 79 dann die Verhaftung von Rudolf Barrow. Und die ersten Jahre meiner anwaltlichen Tätigkeit liegen dann so dazwischen. Und da bekam ich natürlich sehr schnell mit, dass in diesem Fall, also im politischen Strafrecht, nachrichtendienstliche Tätigkeit oder...
Da geht die Klappe runter.
Da geht die ging die Klappe runter. Und der Anwalt und das Recht auf Verteidigung waren nichts anderes als das Feigenblatt auf der Blöße der Justiz. Das Schlimme an der Geschichte war, dass ein einfachen Fall, also Republikflucht, jemand wurde dabei verhaftet, er sollte dann verurteilt werden. Das Schlimme an der Geschichte oder das Schwierige war, dass selbst diejenigen, die dann schon gesessen haben, immer noch Hoffnung auf das Gericht hatten. Und wenn man als Anwalt dann ehrlich bleiben wollte, konnte man eigentlich nur eins tun. Man konnte zum Mandanten sagen, hör mal her, das Verfahren hier ist kein offenes Verfahren. Es ist alles klar, was hier rauskommt. Ich kann dir nur in einem Punkt helfen, indem ich dir die ganze Sache so etwas durchsichtig mache, transparenter mache. Und das hat es ja auch gegeben, dass dann so der eine oder andere Staatsanwalt sich nun noch bemüßigt fühlte, auch den Einzelnen so in seiner Würde zu verletzen. Da konnte man sich dann da vorstellen, konnte sagen, das gehört jetzt hier überhaupt nicht her, also machen Sie nur Ihre Verurteilung, damit wir hier fertig werden. Etwas locker dahergesprochen jetzt. Ne? Man hat es da natürlich anders gesagt.
Wie geht man da als, ich sage mal auch als junger Anwalt, damit um, wenn man sowas erfährt? Gut, Sie sagten schon, Sie hätten schon die sowjetischen Panzer und die ostdeutschen Panzer in Prag.
Also die ostdeutsche Panzer sind in Prag nicht eingefahren. Auch nicht Truppen. Also nur Stabstruppen sind mitgekommen. Man muss das wirklich auseinanderhalten. Also die haben dann wohl im letzten Augenblick sind die zurückgeschreckt. Richtig ist, dass an der Grenze deutsche Panzer gestanden haben. Aber in das Land, also in die Tschechoslowakei einmarschiert sind nur Stabstruppen. Also so höhere Führungsstäbe.
Wie haben Sie, Sie waren damals, ich sag mal, das, ich rechne mal aus, jetzt 24 Jahre.
Ja.
Da haben Sie gerade studiert wahrscheinlich.
Da habe ich studiert und da bin ich wirklich in schwere Wasser hineingeraten. Also der Witz war folgender an der Geschichte. Ich bin seinerzeit von Jena nach Berlin gewechselt. Das hing da so mit Spezialisierungen zusammen. Und Jena lag so etwas in einer Nische in der DDR. Jena hatte als letzte Universität den Universitätsbetrieb in Deutschland eingestellt und als eine der ersten Unis wieder mit dem Universitätsbetrieb begonnen. Und da waren wir sehr weit ab von Berlin. In Berlin war alles viel mehr politisiert. So, nun war aber die merkwürdige Situation eben 67, dass auch in der DDR ja immer noch dieses neue ökonomische System so auslief. Und uns wurde direkt in Berlin vorgeschrieben, die politische Ökonomie anhand des Buches von Ota Schick, Ökonomie, Interessen, Politik, zu studieren. Also, das war nun wirklich ein Witz. Und nach wenigen Monaten war genau das, was wir da studiert hatten, alles falsch und war alles sozusagen revisionistisch. Und das war natürlich für uns dann kaum noch hinnehmbar. Und da haben dann auch an der Humboldt-Universität große Abrechnungen stattgefunden. Also ich erinnere mich noch genau daran, dass wir in der Aula gesessen haben und diese Art Tribunale, die wurden dann immer so auf dieselbe Art und Weise veranstaltet. Also oben saß so die Kreisleitung der SED. Die Humboldt-Universität hatte eine eigene Kreisleitung. Die hatten natürlich auch so ein paar Widerstandskämpfer, ein paar Spanienkämpfer da oben mit hingesetzt. Die zeigten ihre Wunden und dann mit den Einzelnen abgerechnet und es wurden auch etliche Leute exmatrikuliert. Ich bin da gerade noch so durchgerutscht, aber auch ich stand kurz vor der Exmatrikulation. Mich hat man zumindest aus einem Forschungsstudium dann schon rausgeschmissen. Also ich hätte eigentlich in der Rechtsphilosophie sofort promovieren sollen. Das war alles schon abgemacht und das wurde dann alles noch zurückgedreht. Und was mich persönlich...
Das heißt, es braucht und sich Zeit...
Eine besondere Wohltat, ich hatte an einem Wettbewerb teil, Rechtsnormen geschrieben. Und dafür wurde ich ausgezeichnet mit dem Fichte-Preis der Humboldt-Universität. Da gab es den Fichte-Preis alljährlich. Und nun war auf einmal diese Arbeit natürlich revisionistisch. Und nun bekam ich, das war der besondere Witz, nun bekam ich so eine Art, also ich musste meine Diplomarbeit neu schreiben, und bekam als Verpflichtung auferlegt, über ein Werk von Lenin zu schreiben. Weiß ich noch wie heute, 2 Schritte vorwärts, 1 zurück, also irgend so ein Werk von Lenin da. Und da habe ich nichts weiter gemacht zur damaligen Zeit, weil erstens die Zeit war jetzt auch schon knapp geworden, das Ding noch zu schreiben. Ich habe mir den Stalin vorgenommen und habe den Stalin so ein bisschen modernisiert. Und darauf habe ich dann sogar noch eine 1 bekommen, auf diese Diplomarbeit.
Aber ich sage mal, als doch zorniger junger Mann, wenn man sowas erlebt, dann sagt man doch, also Kameraden, ihr seid doch nicht mehr alle ganz dicht.
Das ist richtig. Ne? Ich hatte auch einen richtigen also ich bin richtig zusammengebrochen nach dieser Abrechnung in der Aula der Humboldt-Uni. Das war dann gar nicht mehr so lustig. Da bin ich auch persönlich zusammengebrochen und dann zu einem Freund gegangen, habe mich da ausgeheult und wusste eigentlich auch nicht mehr, was ich machen sollte. Und da war aber für mich dann auch wirklich, das heißt, das war auch vorher schon so, hatte sich das für mich angedeutet, klar, eins willst du auf keinen Fall machen, du willst nicht Richter werden und du willst nicht Staatsanwalt werden. Das war klar. Und dann habe ich mir diese Nische Anwaltschaft
Sie waren damals aber auch Mitglied in der SED.
Ja.
Sie wurden sogar mal Parteisekretär.
Im Kollegium der Rechtsanwälte.
Der Rechtsanwälte.
Ja.
Aber sagen wir mal, wenn man das so liest, denkt man, da hätte jemand eigentlich Karriere im System machen können. Aber das war für Sie damals gar nicht unmöglich.
Doch, die habe ich noch gemacht. Das ist ja sozusagen, also Sie müssen sich jetzt die Anwaltschaft wirklich als Nische vorstellen. Erstens, es gab in der DDR etwa immer um die 500 Anwälte herum. Also Wohnbevölkerung von 17 Millionen und dann 500 Anwälte. Das hat heute jede Kleinstadt, ja, so viele Anwälte. Und die Anwaltschaft, die wurde so einerseits gehätschelt, andererseits wurde sie natürlich auch ein Stück eingeschränkt, aber die Anwälte selber haben auch blockiert. Also die haben natürlich, die waren natürlich sehr froh darüber, dass da nur 500 Leute mitmachen konnten. Das heißt, man konnte sich dann auch so die einzelnen guten Fälle auch herauspicken. Ja, das war immer ein Reiz für die Anwaltschaft. Und sie hatten dann in der Anwaltschaft auch die Möglichkeit, sich aus dem Strafrecht insgesamt immer mehr zurückzuziehen. Also sie konnten sich durchaus mit Familiensachen und Zivilsachen ernähren. Und so kam es.
Wurden Sie denn von den Mandanten selbst bezahlt? Oder?
Ich muss mal ganz dumm fragen. Ja, es ist ähnlich. Nein, die Gebührenordnung war so ähnlich wie heute. Nur, dass es damals, Sie waren damals Mitglied im Kollegium der Rechtsanwälte. Also Sie haben Ihre eigenen Mandanten gehabt, das war nicht anders als heute. Nur das Geld lief dann über das Kollegium der Rechtsanwälte und die zogen dann gleich, heute würden wir sagen, eben die Steuern, Einkommensteuer ab. Ach so. Und man bekam dann davon jeweils einen bestimmten Betrag ausgezahlt, also um die 60-70% herum so.
Aber trotzdem war es fast eigentlich ein freier Beruf eigentlich.
Es war unter den gegebenen Umständen tatsächlich ein großes Privileg, Anwalt zu sein, gerade weil man sich die Arbeitszeit selber einteilen konnte, weil man sich die Fälle doch weitgehend heraussuchen konnte. Das war schon eine Nische in der Nische, also.
Ja, das finde ich interessant. Also man konnte sozusagen selbst in diesem prominenten Bereich, wo man also genau in diese, ja, in diese Rechtskonflikte kommt, konnte man trotzdem so sagen, also ja, war das ein Gefühl des Überwinterns oder haben Sie dann, ja, also, wie, Sie waren ja noch nicht alt, Sie waren so 30 Jahre richtig. Alt, Sie, denkt man dann, jetzt komme ich, da gehe ich halt so durchs Leben? Oder
nein, das denkt man wirklich nicht. Also Sie müssen sich das so vorstellen, man lebte in Freundeskreisen. Also wir hatten einen sehr engen Freundeskreis. Vielleicht kennen Sie sogar den einen oder anderen davon. Also zum Beispiel dieser Dr. Joachim Marz aus Halle gehört dazu, dieser Psychoanalytiker, der und seine Frau. Und dann gehörten so ein paar Ärzte, ein paar Lehrer und auch noch ein weiterer Anwalt dazu. Und in diesen Freundeskreisen hat man ständig, also wirklich monatlich zusammengesessen. Und da tauchte natürlich immer wieder die Frage auf, hauen wir nun ab oder bleiben wir hier? Machen wir was?
Konkret.
Also es war ständig das Gefühl, es muss irgendetwas geschehen und wir können eben unser Leben nicht so verbringen, wie Sie es jetzt gesagt haben. Ja. Aber das zog sich natürlich auch hin. Also niemand hatte natürlich den Schneid, dann zu sagen, gut, wir fangen jetzt schon an, uns richtig aufzulehnen. Es war eben immer noch diese Alternative da, hauen wir ab eventuell. Ja.
Wir kommen gleich zu den Nachrichten, danach sprechen wir weiter. Eine Musik, die jetzt kommt, könnte vielleicht mancher als zynischen Kommentar verstehen, ist aber gar nicht ironisch gemeint oder sonst wie, ist einfach eine Jugenderinnerung.
In den nächsten Wald gehen, dort die Vorfahren unsere Äpfel sammeln.
Musik konnte überhaupt nichts einzuwenden dagegen.
Oh, you're looking good. I'm gonna sing my song. It won't take long.
Lebensdienlich. Wenn ich sagen würde, die Materie existiert eigentlich gar nicht, so wie das, wie ich aus meiner Sicht.
Chubby Checker. Und ich weiß noch wie heute, dass ich in der Nähe von Werdau einen Ort besucht habe, Reichenbach. Dort gab es eine große Tanzhalle und dort wurde das erste Mal Twist getanzt und der Wirt, der wusste das noch nicht, dass dieser Tanz so jetzt im Kommen war. Und als die Leute dann so runtergingen, so bis auf die Erde, der Wirt war ein ehemaliger Deutscher Meister im Ring, dann ging der so durch die Reihen und schubste die Leute, tanzt hier anständig, da gibt's hier nicht. Also, was ich damit sagen will, ist, es gab eine gesamtdeutsche Musik, oder anders gesagt, also die Popmusik kam auch natürlich in die DDR. Und jeder Tanz, der neu war, veränderte das Leben eigentlich mehr als jede Propagandaschlacht, die da geführt wurde. Also, auch die Popmusik, kann man mal zugespitzt sagen, hat letztendlich zum Fall der Mauer dann auch hinterher beigetragen.
Wir hatten vor den Nachrichten gesprochen über 1968. Sie erzählten damals, dass das der große Bruch war.
Ja.
Sie wurden dann trotzdem Anwalt auch. Nicht trotzdem, das ist das von mir falsch, falsch interpretiert. Sie wurden Anwalt und schilderten das auch so auch ein wenig als eine Nischenexistenz. Man debattierte mit Freunden. Aber gerade haben wir, während die Nachrichten liefen, drüber geplaudert und ich fand das sehr interessant, als Sie sagten, ja, 1968, das war auch die Zeit des Vietnamkrieges, das war auch die Zeit der großen Debatten in Westdeutschland und Sie erlebten es auch, dass die westdeutschen Genossen sozusagen Ihnen im Osten vorwarfen, euch nicht genug zu engagieren gegen die USA.
Ja, es war tatsächlich so. Also wir in Jena hatten Kontakt zum SDS, Sozialistischen Deutschen Studentenbund in München. Und die kamen dann auch mit einer Delegation, so circa 20 Männer und Frauen. Und wir saßen denen dann gegenüber und es wurde die Weltrevolution natürlich debattiert. Und da stellten wir in Jena dann plötzlich fest, dass wir von denen links überholt wurden. Und wir wurden eigentlich als bürgerliche Existenzen dargestellt. Und das gab uns natürlich also dann doch ein Stich ins damals noch revolutionäre Herz. Und also es war dann wirklich so, dass wir von denen aufgefordert wurden, so mit den Sprüchen, also ihr habt hier die Waffen, ihr habt die nationale Volksarmee, ihr habt den Warschauer Pakt und wer hilft dem kleinen Vietnam da? Sodass sich da auch tatsächlich Leute entschieden haben, also jedenfalls sich freiwillig zu melden, um möglichst in Vietnam da eingesetzt zu werden. Und das gestehe ich freimütig zu, also da gehörte ich dann auch mit dazu. Bloß die wollten uns dann natürlich gar nicht, weil das war ihnen dann auch wieder nicht recht. Also dass sich Leute freiwillig melden. Sie wissen, seinerzeit gab es ja dann, die These wurde dann vom Westen in den Osten eingetragen. Che Guevara hatte das eine kleine Schrift da geschrieben, 10 Vietnams schaffen. Das sollte ja dann die Weltrevolution endgültig bringen. Und da haben wir also auch, sind wir dann nicht nur von den eigenen Leuten in gewisser Weise beeinflusst worden, wir sind auch von den Leuten vom SDS beeinflusst worden. Also das wollten wir uns natürlich auch nicht bieten lassen, dass die uns dann so links überholen.
Gleichzeitig hat natürlich die westdeutsche Linke so das oppressive System in der DDR ja ganz praktisch links liegen gelassen. Das war dann eigentlich kein Thema.
Das war kein Thema. Also die haben das nicht schlechthin links liegen lassen. Die haben das ähnlich gesehen wie wir. Also ich rede jetzt von 1966, 67 so bis unmittelbar.
Man muss sozusagen repressiv sein, um
richtig,
den Sozialismus
aufblühen zu lassen. Also das war für die eine genauso akzeptable These, wie es für mich 4 Jahre lang eine akzeptable These gewesen ist. Also von daher unterscheidet sich die westdeutsche Linke nicht von der ostdeutschen Linken.
Sie haben vorhin in einem Nebensatz fallen lassen, 68 und 78 auch die Verhaftung von Rudolf Barrow. Rudolf Barrow war wahrscheinlich auch ein sehr wichtiger Einflussnehmer mit seinem Buch
ja.
Die Alternative. Wie war das in den 70er Jahren? Sie haben es vorhin schon geschildert, ja, man beruflich zog man sich also wirklich so in diese Nische zurück und privat debattierte man sozusagen die Zukunft.
Ja, privat debattierte man die persönliche Zukunft, aber auch die Zukunft des Landes. Also das war natürlich immer sehr eng miteinander verbunden, insbesondere weil es ja auch ein sehr kleines Land gewesen ist, 17 Millionen Einwohner. Und dann kommt 1978, 79 Rudolf Barrow mit der Alternative. Und die haben wir uns natürlich sofort besorgt. Also ich habe mir die so über Prag beschaffen lassen. Und das war für mich so die letzte Frucht des Marxismus. Also ein wirklich gutes Buch, wie immer man da heute zu steht. Aber es war ein durchdachtes Buch. Also so der Marxismus wurde noch einmal wirklich benutzt, um auch so den Freiheitsimpuls, den er ja auch hat, den man ja nun auch nicht einfach verschweigen soll, um den in den Vordergrund zu rücken. Und das war dann für mich von da an wirklich nicht mehr akzeptabel, dass man diesen Mann dann eingesperrt hat. Ich habe Rudolf Barrow dann später auch noch selber kennengelernt. Wir waren dann auch noch befreundet, also ab der Vorwendezeit. Und das hat mich jedenfalls 1978 dann dazu gebracht, dass ich mir selber auch gesagt habe, so, jetzt fängst du selber auch an, ein solches Buch zu schreiben. Also
damals war schon die Inspiration
Die Inspiration im Engeren, die kommt tatsächlich von Rudolf Barrow. Dass ich dachte, okay, Rudolf Barrow hat es ja mehr auf der ökonomischen Ebene analysiert, das System, sodass ich dachte, da passt durchaus noch jemand dazu, der den juristischen Blick im Engeren hat. Und dann habe ich so 79, 80 damit angefangen, Essays zu schreiben, die wir dann auch im Freundeskreis debattiert haben. Und dann war so 1-2 Jahre später war mir auch sofort klar, daraus machst du irgendwann mal ein Buch und das ist dann die Auseinandersetzung. Und von da an hatte ich dann auch mein Tun.
Es ist ja, also der vormundschaftliche Staat, jetzt sind wir dabei. Ja. Ja, lassen Sie uns drüber sprechen. Die Programmatik ist ja direkt im Titel. Uns ist der Titel eingefallen.
Der Titel ist mir sehr schnell eingefallen, und zwar, als ich mich mit Kant befasst habe. Also es gibt ja diesen berühmten Essay von Kant über die Aufklärung. Da kommt die Vormundschaft als Begriff drin vor, und da habe ich dann den vormundschaftlichen Staat daraus gemacht. Also das nimmt auch direkt im Buch selber auf Kant Bezug.
Es ist ja streckenweise eine sehr theoretische, philosophische Auseinandersetzung mit dem wissenschaftlichen Sozialismus, also Hegel, Marx, Kant werden diskutiert. Ich habe es nicht gelesen vorher, ich habe es jetzt erst gelesen, und ich habe auch gedacht, die Strenge, die auch in dem Buch auch durch vorherrscht, ja, also sagen wir die strenge Gedankenführung, die gleichzeitig natürlich bebt vor Empörung gegenüber dem System, dem man also ausgeliefert ist und das man einfach in dieser Form fast nicht mehr für reformfähig hält. Ich dachte trotzdem, gut, wenn man so etwas schreibt, wie geht man dabei vor? Wie kann man vielleicht wirklich auch, man schreibt ja nicht nur für seine Freunde, man schreibt ja auch für die Öffentlichkeit, man schreibt ja auch für diesen Staat.
Genau.
Wie kann man ihn beeindrucken? Konnte man ihn beeindrucken mit Systematik, mit philosophischer Klarheit, mit Logik, also sogar mit dem wissenschaftlichen Beweis? Und da habe ich gedacht, na, das ist vielleicht ein bisschen rührend gewesen, wenn man sich überlegt, wie die SED-Führung verfasst war geistig.
Also ich denke, da muss man jetzt ganz genau hingucken. Mhm. In der DDR lief seinerzeit vieles über theoretische Debatten. Und ich habe den vormundschaftlichen Staat von vornherein als Buch so angelegt, dass ich an die in der DDR damals herrschenden Argumentationsmuster auch anschließen wollte. Also mir war klar, es gibt hier 2,3 Millionen Parteimitglieder. Hier, damit meine ich, in der damaligen DDR. Und mir war klar, dass diese 2,3 Millionen Parteimitglieder durch die Parteilehrjahre, die ja damals noch abgehalten wurden, durchgegangen sind. Und da gab es bestimmte Argumentationsmuster, an die habe ich bewusst auch in der Sprache der damaligen Parteilehrjahre angeschlossen. Ich habe sicherlich sehr viel Marx verwendet, sicherlich sehr viel Hegel, aber man hätte auch mehr Kant und Ähnliches verwenden können. Und dann, das war der eine Punkt, also da tatsächlich anzuschließen und die Leute dort abzuholen, wo sie seinerzeit gestanden haben, im eigenen politischen Denken. Ein zweites kam hinzu. In der Zeit der DDR gab es immer etwas, was sozusagen die Sünde wider den Heiligen Geist war. Und das nannte man Plattformbildung innerhalb der Partei. Das war sozusagen das Schlimmste. Also man konnte Pastorentochter sein, da konnten sie durchaus gegen das System sein. Aber das Allerschlimmste war natürlich, wenn man als Parteimitglied zum Verräter geworden ist und noch dazu dann eine solche theoretische Plattform abgeliefert hat. Also das war mehr als nur ein Buch. Dieses Buch war dann auch, wenn Sie so wollen, eine Handlung, die auch jedem klar war oder wo jedem klar war, was es bedeutete, wenn ein Parteimitglied ein solches Buch schreibt. Das ist auch der Grund dafür, warum ich, das habe ich natürlich auch dauernd überlegt während dieser Zeit, trittst du nun aus der Partei, also schon um mir diese ganzen Parteilehrer und was weiß ich dann auch vom Hals zu halten. Aber ich bin dann doch auch von meinen Freunden da beeinflusst worden. Auch die haben gesagt, bleib lieber drinnen. Das wirkt auf die Genossen innerhalb der Partei, also diese 2,3 Millionen Mitglieder, die ich da vor Augen hatte, stärker. Ganz anders, als wenn das einer von schreibt, der außerhalb steht. Und im Ergebnis ist es dann auch tatsächlich so gelaufen, um nur ein Beispiel zu nennen, als das Buch auch nur erwähnt wurde, als der Titel bekannt wurde über die westlichen Medien, hat man beispielsweise in Eisenhüttenstadt die gesamten Funktionsträger zusammengetrommelt und hat vom neuen Deutschland dann irgendwelche Propagandisten eingeflogen, die denen klar machen sollten, was für ein Lump ich sei. Das haben die sich aber zu der Zeit gar nicht mehr so leicht sagen lassen. Also die haben dann tatsächlich auch die Gelegenheit gehabt zu sagen, wir kennen das Buch doch überhaupt nicht, wieso soll das ein Lump sein? Also dann lies uns bitte hier mal was vor. Jedenfalls haben wir etliche von diesen Parteimitgliedern dann im Nachhinein berichtet, dass es da auch zu erheblichen Auseinandersetzungen gekommen ist.
Das hat natürlich wahrscheinlich auch mit der Zeit zu tun gehabt. Früher 89 war nicht mehr früher 79.
Richtig, ne? Richtig.
Wir wollen nochmal unterbrechen. Wir wollen die Musik nicht vergessen, die sich Rolf Henrich gewünscht hat. Die Knef. Der alte Wolf. Da war ich ein bisschen verblüfft, als ich diesen Wunsch hörte von ihm.
Ja, ich fand, das entspricht meinem derzeitigen Lebensgefühl ganz gut.
Der alte Wolf wird langsam grau. Er kennt die Schliche, die man braucht, schon sehr genau. Der alte Wolf heult nur noch Moll. Er hat von hier und da und dort die Schnauze voll. Der alte Wolf wird langsam grau. Nun will er friedlich sein und lieb zu seiner Frau. Dem alten Wolf, dem ist jetzt klar, heut sind die jungen Wölfe das, was er mal war. Aber wer Liebe kennt, dieses uralte Spiel, ja, der kommt auch ein Grau immer wieder ans Ziel. Und trägt er auch den Schafspelz, denkt jeder daran. Wolf bleibt Wolf, Schaf bleibt Schaf, Mann bleibt Mann. Der alte Wolf läuft wieder fremd, mit engen Jeans und einer Fliege auf dem Hemd. Der alte Wolf sucht wieder Glück, doch er kommt viel zu schnell in seinen Bau zurück. Aber wer Liebe kennt, dieses uralte Spiel, ja, der kommt auch in Grau immer wieder ans Ziel. Und trägt er auch den Schafspelz, denkt jeder daran. Wolf bleibt Wolf, Schaf bleibt Schaf, Mann bleibt Mann. Der alte Wolf wird langsam grau, er kennt die Schliche, die man braucht, schon sehr genau. Der alte Wolf heult nur noch Moll, er hat von hier und da und dort die Schnauze voll. Er hat von hier und da und dort die Schnauze voll.
Der alte Wolf von Hildegard Knef. Sie haben den Deutschlandfunk eingeschaltet. Die Zwischentöne heute mit Rolf Hinrich zu Gast. Wir sprechen gerade über sein Buch, der vormundschaftliche Staat. Vom Versagen des real existierenden Sozialismus hieß es im Untertitel. Frühjahr 89. Sie haben schon ein bisschen von den Reaktionen erzählt, die damals kamen. Also man konnte sie nicht mehr so ganz leicht an die Wand drängen sozusagen. Ne?
Das ist richtig. Also ich bin der Auffassung, so ab 1985 hatte sich also auch, ich sag mal so, die Staatsmacht in der DDR dann doch geändert. Also es war nicht mehr die Staatsmacht der 50er Jahre. Die packte einfach zu, steckte sie ins Gefängnis und das war es dann gewesen. Das war 85 nicht mehr so. Da war es eher so, also natürlich hat man noch reagiert, aber diese wirkliche Repression, die fand nicht mehr statt. Deshalb mache ich mir auch wirklich zum Vorwurf, dass man zum Beispiel das neue Forum nicht eventuell 1985 schon versucht hat zu initiieren.
Wäre das realistisch gewesen?
Also ich denke schon, dass also ab 85 hat es Möglichkeiten innerhalb der DDR gegeben. Das hätte dann natürlich zu größeren Auseinandersetzungen geführt. Das hätte aber auch den Vorteil gehabt, dass sich dann auf eine, dann wäre wahrscheinlich auch der Ablauf nicht so schnell gewesen, wie er dann 89 gewesen ist. Also neue Forum wird gegründet im Herbst und sozusagen im nächsten Frühjahr war die Sache schon erledigt. Da hätte es wahrscheinlich dann doch ein oder anderthalb Jahre gedauert, bevor das Ganze in sich zusammengekracht wäre. Und das hätte wiederum den Vorteil gehabt, dass sich dann auch wirklich, ich sag mal so, kompetente und legitimierte Sprecher hätten herausbilden können. Das Problem war ja dann 89, dass die Ablaufgeschwindigkeit der Wende tatsächlich so hoch gewesen ist, dass kaum Leute die Möglichkeit hatten, sich auch zu profilieren, das auch erstmal zu lernen, wie man sozusagen auch eine politische Richtung dann versucht durchzusetzen. Also ich selber bin jedenfalls der festen Überzeugung, dass ab 1985 Möglichkeiten gegeben waren.
Jetzt haben Sie schon das neue Forum erwähnt, aber lassen Sie noch eine Sekunde bleiben bei dem vormundschaftlichen Staat, weil ich habe mir auch überlegt, weil Sie sagten jetzt so im Nachhinein, es ist aus westdeutscher Sicht ja oft so eine Arroganz spürbar, dass man sagt, ja, warum habt ihr euch denn nicht früher getraut? Oder man hätte doch diesen Staat schon viel früher in seinem maroden Wesen erkennen können und vielleicht eine Wende herbeiführen. Also man reklamiert immer so im Nachhinein den Mut der anderen ein, wo ich mir immer so sage, ja, aber diesen Mut muss man erstmal aufbringen, auch dieses Buch zu schreiben. Sie sitzen da in Eisenhüttenstadt, Sie haben Ihren Beruf, Sie haben Ihre Familie, Sie schreiben an diesem Buch und Sie wissen eigentlich, wenn dieses Buch rauskommt, bin ich für meinen Staat erledigt. Ich riskiere damit meine Existenz. Und da stelle ich mir mal vor, also da gehört Mumm dazu.
Also das ist so, wie Sie sagen, insbesondere 1981, 82, 83, als ich angefangen habe. Und da war das Manuskript ja nun überhaupt noch nicht fertig. Also das, worauf ich dann später natürlich durchaus spekuliert habe, wenn das Manuskript drüben ist, dann können die dir nicht mehr allzu viel antun. Das war ja seinerzeit nicht so. Und das hatte dann natürlich auch mit sehr viel Ängsten, da hatte man auch mit sehr viel Ängsten zu tun. Es gab dann auch, also tatsächlich noch davon musste man sich ja auch erst innerlich freimachen, die Vorstellung, du wirst hier zum Verräter und nicht bestimmte Leute enttäuschst du dann doch mit dem, was du davor hast. Also da gab es schon sehr viel Angst so in der ersten Hälfte der 80er Jahre. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Und es kommt natürlich eins noch hinzu. Man ist als Deutscher nicht für illegales Verhalten. Also vorbereitet auch.
Also wir Jens nicht, Reich auch gesagt, als er hier in der Sendung
das glaube
war.
Ich. Das ist interessant. Also das glaube ich. Wir sind anders sozialisiert. Also ich sag's mal so.
Keine Revolutionäre.
Nein, das ist in Deutschland aus Unterschied. Da kann man jetzt sehr lange darüber debattieren, wo das Ganze herkommt. Also dieses Legalitäts dieser Legalitätsfimmel, den wir haben. Da sind die Polen tatsächlich anders programmiert. Trotzdem möchte ich eine Lanze brechen für die Leute in der DDR. Also uns werden ja immer so die Polen vorgehalten. Also die Polen, was hatten die für einen Freiheitsdrang? Und ihr habt da im Grunde genommen da gesessen. Das ist ja so ein ganz klein bisschen dann auch oft der stille Vorwurf. Aber vergessen wir bitte nicht, dass die Polen auch die katholische Kirche hinter sich hatten. Also bis hin zur finanziellen Unterstützung. Also die Priester fuhren eben nach Rom und kamen eben mit entsprechendem Geld auch zurück, mit dem man dann auch eine bestimmte Logistik aufbauen konnte. Wir haben das ja alles dann erst im Nachhinein erlebt. Also wir hatten ja nicht mal Schreibmaschinen. Die Texte, die wir dann später veröffentlicht haben mit dem neuen Forum, die wurden auf so einer alten Erika getippt, also auf so einem Klapperding, was man da also kaum bedienen konnte. Kurzum, also die Verhältnisse waren auch schon besondere in der DDR. Also das darf man einfach nicht übersehen.
Es gab ein interessantes Interview mit Kurt Masur, Sie im Gespräch mit Kurt Masur. Und da habe ich mir ein Wort rausgeschrieben. Sie haben die DDR damals so in den 80er Jahren als eine riesige Apathiemaschine beschrieben. Ja.
Anführungsstriche gesetzt, nur verbessern wollte, meinetwegen im ökonomischen Bereich. Sie kamen nicht zum Zuge, weil das nur von oben vormundschaftlich eingerührt vonstatten gehen sollte. Also selbst wenn da im einzelnen Unternehmen gute Ideen aufgekommen sind, wurden die einfach nicht benutzt. Und das wollte ich mit dem Begriff Apathiemaschine beschreiben. Und dasselbe hatten sie natürlich auch im Kultur- und Geistesleben. Jede Debatte, die in die offiziellen Zeitschriften rein wollte, wurde abgewürgt. Natürlich wurde debattiert. Also auch in den philosophischen Instituten oder an den juristischen Fakultäten. Aber das kam nicht in die Zeitschriften hinein. Das war sozusagen die Grenze. Hinter verschlossenen Türen und im Parteilager konnten sie sehr viel sagen 1986, 87. Also da wurde ihnen auch nicht der Mund verboten. Aber es wurde gesagt, Genosse, das bleibt hier sozusagen in diesem Raum, also in diesem Seminar. Und bitte überleg dir, was du dann sozusagen überhaupt erstmal als Manuskript abgibst und wir entscheiden dann auch noch, was natürlich veröffentlicht wird.
Wie haben Sie ihn erlebt, den Tag, den 9. November?
Also das war für mich, also ich hatte Tränen in den Augen.
Wo waren Sie denn?
Durchaus, ich war unterwegs. Ich bin zur damaligen Zeit, das müssen Sie sich so vorstellen, die hatten mich ja im Frühjahr dann rausgeschmissen aus dem Kollegium.
Da gibt es noch, übrigens in meinen Unterlagen haben Sie mir zur Verfügung gestellt, ein fast niedliche Bemerkung oder ein Memo von Egon Krenz an Erich Honecker, wo es um das Machwerk von Rolf Hennig geht. Und jetzt haben sie ihn Gott sei Dank ausgeschlossen. Aber selbst dieses Schreiben hat eine seltsame Unentschlossenheit.
Ne? Ja, man gar nicht mehr so die konnten nicht mehr richtig zupacken zur damaligen Zeit.
Und da
hatten sie wirklich den Bock zum Gärtner gemacht. Und ich hatte dann das seltene Glück, das muss ich auch wirklich sagen, dass mir so der niedere Klerus die Kirchentüren geöffnet hat. Also ich bin zu der Zeit dann herumgereist in der damaligen DDR, also auch in Halle oder Merseburg, Dresden. Und da habe ich vor vollen Kirchen dann immer nur eins gemacht. Ich habe den vormundschaftlichen Staat so als Thesenplattform benutzt, habe daraus also ein paar Thesen vorgetragen und schon kam da eine riesige Debatte dann zustande. Und das waren Versammlungen mit etwa, also bis zu 1400 Leuten, die standen zum Teil um die Kirche noch herum, da wurden die Fenster aufgemacht. Und ich erinnere mich, und das ist für mich eines der schönsten Erlebnisse dann auch gewesen, dass die Leute im Grunde genommen darauf gewartet haben, auf einen wirklich freien Diskurs. Und da war auch so etwas wie Nachdenklichkeit, das war wirklich diskursiv. Und wer da mit Plattitüden kam, der wurde auch sehr schnell von den Leuten dann also ausgebuht. Also es ging da wirklich um etwas und man hatte auch wirklich den Eindruck, dass der Einzelne selber auch sozusagen darauf wartete, so den Panzer, den er um die Brust hatte, abzulegen. Das spürte man so richtig.
Jetzt habe ich es aber unterbrochen, der 9. November.
Ja, der 9. November. Und das war eben, ich war gerade auf einer solchen Reise, also als ich das hörte. Und ja, da hatte ich Tränen in den Augen. Also das war nun wirklich etwas, was ja mich dann auch innerlich erlöst hat irgendwo.
Und dann ging es ja ein Aufbruch los. Dann kam das neue Forum.
Nee, das kam schon vorher.
Das neue Forum wurde plötzlich wirklich ein
Jahr. Zu einer Massenbewegung.
Ja. Also sie waren eigentlich, also mit Bärbel Bohley, hat ja Havemann, Jens Reich war auch dabei. Jetzt vor einem Jahr bekamen alle Gründer des neuen Forums den Nationalpreis. Sie wurden ausgezeichnet. Was war das für ein Klima? War das das Aufbruchsklima zu sagen, jetzt reformieren wir etwas, jetzt geht was Neues los?
Also ich sag mal so. Es war ein Aufbruchklima, wie man es sich gar nicht besser vorstellt. Aber dieses Aufbruchklima hatte einen konkreten Gegner. Und das war die Partei und die führende Rolle der Partei. Sie müssen sich das neue Forum so vorstellen. Das neue Forum, die Besonderheit des neuen Forums gegenüber allen anderen Gruppen, sagen wir mal Demokratie jetzt und ähnlichen Gruppen, war folgende. Wir hatten von vornherein gesagt, wir treffen uns mit etwa 30 Leuten und wir bemühen uns auch, nicht nur Berliner und Leipziger dazu zu nehmen, sondern wir bemühen uns auch einen Rostocker dabei zu haben, Schweriner, also Leute aus allen Bezirken dazu zu nehmen. Und das war auch gut so, weil bis dato gab es natürlich immer kleinere Gruppen auch in Berlin. Die haben auch durchaus für Furore gesorgt, weil in Berlin natürlich die Medien waren. Und die Medien haben dann auch immer als erstes wahrgenommen, was in Berlin passierte. Das neue Forum war dann aber vertreten bis auf die letzte Gemeindeebene. Und nun müssen Sie sich vorstellen, welche Schichten im neuen Forum zusammengearbeitet haben. Das war der Kneiper aus der, was weiß ich, Dorfkneipe. Bis hin dann auch zu irgendeinem Philosophieprofessor oder einem Funktionär aus den Blockparteien, der dann dort nicht mehr mitmachen wollte, sondern im neuen Forum mitgemacht hat. Und da war natürlich klar, dass auf diese Breite, da konnte man keinen Konsens finden und schlechthin sagen, wir wollen das und das verwirklichen und verändern. Aber man hatte einen Konsens, wir wollen die führende Rolle der Partei weghaben und wir wollen die Partei sozusagen wegdrücken. Also der Konsens war da. Deshalb stellt sich auch, ich habe das immer so beschrieben, dass ich gesagt habe, eine Bürgerbewegung wie das neue Forum, das war ja gar keine Bürgerrechtsbewegung im engeren, das war eine Bürgerbewegung, die reitet auf der Welle des Protests. Und dieser Protest, der war sozusagen zunächst erst einmal erledigt, als die ersten freien Wahlen dann im Frühjahr kamen. Da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass man das neue Forum beendet und dass man dann wirklich sagt, ja gut, wer jetzt in die politischen Parteien gehen will, die sich da schon herausgebildet hatten, der soll da reingehen. So ist es ja dann auch zum Großteil geschehen. Also Warz und was weiß ich, der erste Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern und selbst Thierse oder so war ja auch ehemals im neuen Forum. Die sind dann auch tatsächlich in die politischen Parteien gegangen. Was mich dann so ein bisschen traurig gemacht hat, war, dass sich das neue Forum dann so verleppert hat. Also es blieben dann so ein paar übrig, die wollten dann doch noch mit an Wahlen teilnehmen. Teilweise wollten sich zur Partei ausbilden. Das fand ich dann alles nicht mehr schön.
Sie waren eigentlich eine prominente Figur. Ja, was heißt eigentlich? Sie waren eine prominente Figur. Sie waren der Autor dieses Buches. Sie waren ja ein führender Kopf. Eigentlich hätte man sich erwarten können, dass jetzt Rolf Hinrich auch in diesem Einigungsprozess, sage ich mal, eine prominente politische Rolle anstrebt vielleicht sogar. Das wollten Sie aber nicht.
Also ich habe noch am runden Tisch gesessen und habe dann den runden Tisch so etwa verlassen, so im Frühjahr 90. Da hat mich das dann nicht mehr so interessiert. Da war klar, worauf das Ganze hinauslief. Aber die Frage, warum bin ich nun nicht Politiker geworden? Also erstens, ich hatte einen Beruf. So. Rechtsanwalt. Das ist kein Hinderungsgrund. Das ist
keine Voraussetzung für Politiker.
Ja, ist vielleicht richtig. Aber ich hatte für mich selber sehr schnell den Eindruck, dass ich so für eine Parteipolitik als Person nicht mehr geeignet war. Also ich habe dann das Angebot bekommen von Herrn Gerlach, der wollte mich dann noch zum Präsidenten des Obersten Gerichts der DDR machen und Herr Wünsche wollte mich noch zum Staatssekretär im Ministerium für Justiz machen. Da war mir aber schon klar, erstens, das wäre dann ohnehin nicht mehr, hätte nicht mehr lange gedauert da. Aber das war sicherlich nicht das Problem. Aber ich selber hatte ja im Grunde genommen 10 Jahre lang da so mit meinem eigenen Dogmatismus zu tun und habe mich da mühselig und ich wollte mich dann Disziplin oder Parteidisziplin mehr unterwerfen. Also ich wollte sowohl mit den Leuten, die links waren im neuen Forum, also was weiß ich, da gab es sogar dabei, also Gruppe Wolfsblut aus das waren also Anarchisten und auf der anderen Seite gab es ja konservative Leute wie meinetwegen Warz. Also ich fühlte mich mit beiden in gewisser Weise verbunden, aber ich wollte mich jetzt in keine Parteidisziplin oder Fraktionsdisziplin dann mehr hineinbegeben.
Sie haben vorhin schon so einem kleinen kritischen Schlenker gesagt, diese Geschwindigkeit, die da so einsetzte dann nach 89 und die einen auch überfuhr vielleicht, dass man zu wenig Zeit hatte nachzudenken. War das vielleicht auch so ein Grund zu sagen, so wie die parlamentarische Demokratie jetzt plötzlich hier Einzug hält, ja, mit dem Einigungsvertrag und zack, 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 und die Dissidenten, die wurden ja ganz schnell so ein bisschen, ja, die saßen ja ganz schnell dann irgendwie am Katzentisch in diesen ganzen Debatten. Und da gab es dieses böse Wort von Bärbel Bohley, wir wollten Gerechtigkeit,
einen Rechtsstaat. Gut, mit dem Wort habe ich also noch nie etwas an. Ja, nee, dieses Wort kann ich überhaupt nicht akzeptieren, weil es auch nicht stimmt. Also ich persönlich habe die Programmatik des neuen Forums im Hinblick auf den Rechtsstaat zu Papier gebracht. Und deshalb sage ich, das neue Forum wollte den Rechtsstaat. Den haben wir gewollt und nicht irgendeine windige Gerechtigkeit, von der man gar nicht weiß, was darunter zu verstehen ist. Also Gerechtigkeit gibt's im Himmel, hier auf Erden gibt's das Recht. Und da ist mir der Rechtsstaat wirklich noch bedeutsamer, also wenn Sie so wollen, als die parlamentarische Demokratie. Also der Rechtsstaat ist für mich ein hohes Gut und das bleibt auch so und den haben wir auch gewollt. Deshalb fand ich dieses, wie Sie jetzt sagen, Wort von Frau Bohley wirklich etwas daneben.
Mit diesem Wort sind wir bei Ihrem Roman. Aber zuvor wollen wir noch eine weitere Musik hören, die Sie sich gewünscht haben. Wladimir Wysotsky, wer ist das und was?
Das ist so für mich der Geheimtipp, der russische Geheimtipp. Also der singt so in den 60er, 70er Jahren und in der Stimme allein, die meisten Zuhörer werden ja nun kein Russisch, können das gar ja nicht unterstellen, bereits aus der Stimme kann man so ein Stück entnehmen, dass da so der Anarchismus der russischen Kneipen da ist. Also das, was die Russen an Freiheitsverständnis haben, das kommt genau in dieser Stimme zum Ausdruck.
Wie heißt das Stück, das wir hören?
Ja, ich übersetze es mal. Es handelt von zwei Jägern, aber Jäger als Flugzeuge. Der Jäger wird zum Gejagten. Davon handelt dieses Stück. Und es kämpfen sozusagen Deutsche und Russen, also Junkers und die Jagd, kämpfen miteinander. Aber das ist nur metaphorisch gemeint. Tatsächlich wird der Jäger schnell zum Gejagten. Und umgekehrt.
Wladimir Wysotsky.
Песня самолета. Я як истребитель. Мотор мой звенит. Небо моя обитель. Но тот, который во мне сидит, считает, что он истребитель. В этом бою мною юнкер сбит. Я сделал с ним, что хотел. Но тот, который во мне сидит, изрядно мне надоел. Я в прошлом бою на вылет прожит, меня механик заштопал. А тот, который во мне сидит, опять заставляет штопор. Из бомбардировщика бомба несет смерть. Аэродрому окажется стабилизатор, поет мир вашему дому. Вот сзади заходит ко мне мистер Шмидт. Уйду, я устал от ран, но тот, который во мне сидит, я вижу, решил на таран. Что делает он? Вот сейчас будет взрыв, но мне не гореть на песке. Запреты и скорости все перекрыв, я выхожу из пике. Я главный, а сзади, ну чтоб я сгорел, где же он мой ведомый? Вот он задымился, кивнул и запел «Мир вашему дому!» И тот, который в моем черепке остался один и влип, меня в заблуждение он ввел и в пике прямо из мертвой петли. Он рвет на себя и нагрузки вдвойне. Эх, кто же мне летчик-ас? Но снова приходится слушаться мне, и это последний раз. Я больше не буду покорным, клянусь, уж лучше лежать на земле. Ну что ж он не слышит, как бесится пульс, бензин моя кровь на нуле. Терпенью машины бывает предел, и время его истекло. И тот, который во мне сидел, вдруг ткнулся лицом в стекло. Убит, наконец-то, лечу налегке, последние силы жгу. Но что это, что? Я в глубоком пике и выйти никак не могу. Досадно, что сам я немного успел, но пусть повезет другому. Выходит, я напоследок спел «Мир вашему дому, мир вашему дому».
Wladimir Wysocki, Rolf Hinrich hat sich das gewünscht, die tiefe russische Stimme, sagt Bakunin, klingt da an. Gerade kam ein ganz energisches Plädoyer für den Rechtsstaat von Rolf Hinrich und es ist auch das Thema eigentlich in Ihrem Roman, den Sie jetzt geschrieben haben, Die Schlinge. Ich habe es zum Beginn dieser Sendung erwähnt. Es geht da um einen Anwalt, der einen General der Grenztruppen verteidigt, der vor Gericht steht nach der deutschen Einigung, weil ihm wegen den Minen an der Grenze der Prozess gemacht wird. Es geht um Totschlag oder um Beihilfe zum Totschlag. Und dieses Buch, diese Fiktion, die hat einen realen Hintergrund. Sie haben 1998 einen Generalleutnant der Grenztruppen verteidigt.
Also nicht der Grenztruppen, des Pionierwesens.
Sie wissen die bessere Terminologie, verzeihen Sie, ja, die wenige Präzision in solchen Dingen. Das haben Sie mit rausgebracht. Sie haben ihn verteidigt und viele Leute, oder einige Leute, haben ihn doch ein wenig vorgeworfen, gesagt, ach, verteidigst du einen Menschen?
Ja, das ist tatsächlich so gewesen, wie Sie jetzt sagen. Nur da bin ich wirklich der Meinung, das kann für einen Verteidiger kein Kriterium sein, was die Leute dazu sagen, wenn er jetzt seinen Beruf ausübt und in diesem konkreten Fall dann tatsächlich ja noch dafür einsteht, dass ein Grundrecht verwirklicht wird. Also ich bin der Meinung, dass jeder möglichst den Verteidiger bekommen soll, den Verteidiger seiner Wahl. Und wenn mich jemand darum bittet, dass ich ihn verteidige, und das passt sozusagen in meinen geschäftlichen Ablauf hinein, das muss ich natürlich auch.
Das hat man Ihnen vorgeworfen, nicht, dass Sie sozusagen, nicht, dass Sie also dieses Grundrecht in Anspruch nehmen, sondern dass Sie als großer Kritiker.
Ja, so nach dem Motto. Aber da hat man mich dann auch wohl irgendwo falsch verstanden, wenn man meint, dass ich einerseits für den Rechtsstaat eintrete, und das bin ich seinerzeit ja ganz vehement, auch mit dem Buch Der vormundschaftliche Staat, und dann anschließend sage, ja gut, aber wenn ich jetzt gebeten werde, jemanden zu verteidigen, dann bist du dir da zu fein dazu. Also wer eine solche Haltung hat, das ist für mich wie ein Chirurg, der viel im Blut sehen kann. Also der soll dann auch nicht in den OP-Saal reingehen oder der soll dann den weißen Kittel eben ausziehen. Also das ist für mich ein Argument, was ich einfach nicht akzeptieren kann, weil es läuft so ein bisschen darauf hinaus, dass nur bestimmte Leute dann das Recht auf Verteidigung bekommen sollen. Und das Wichtige am Recht auf Verteidigung ist ja gerade, dass dann, wenn alle mit dem Finger auf einen zeigen und sagen, der ist es, also wenn alles auch ein Stück hysterisiert und Blut sehen will, dass dann jeder, der angeklagt wird oder jeder, gegen den ermittelt wird, dass der dann wirklich die Möglichkeit hat, einen Anwalt seiner Wahl zu finden.
Ihr Buch behandelt genau diesen Konflikt, den es in den Mauerschützenprozessen gab oder in den Prozessen, die also wirklich um die Toten der Mauer herumgingen. Es waren nicht nur die Mauerschützen angeklagt, sondern eben auch zum Beispiel die Generäle, die die Verminung beaufsichtigt hatten oder die die Selbstschussanlagen, das ist glaube ich der Held in ihrem Roman, also der Protagonist in ihrem Roman. Nullum crimen sine lege, das ist der lateinische Rechtsgrundsatz. Kein Verbrechen ohne Gesetz. Der Tat kann so schlimm sein, wie sie will, kann Folgen haben, wie sie will, wenn sie nicht durch ein Gesetz als Verbrechen deklariert wird, kann sie nicht als Verbrechen bestraft werden. Genau das ist der Punkt eigentlich gewesen, der immer so dieses ungute Klima, dieses ungute Gefühl gegeben hat. Hier war es im Gesetz der DDR festgelegt als Verbrechen, war es nicht festgelegt. Trotzdem sind Menschen, viele Menschen gestorben an der Mauer. Die Opfer sagen, was? Es gibt keine, wer wird denn überhaupt richtig bestraft? Wie wird hier gesühnt? Ich habe das Gefühl, dass Sie diesen Roman genau aus diesem Konflikt heraus geschrieben haben. Also, keine richtige Antwort darauf gibt.
Also es ist so, wie Sie sagen. Also es gab ein Unbehagen. Nullum crimen sine lege. Das war tatsächlich ein Rechtsgrundsatz, der ja bis dato als Ehren- oder als eiserner Rechtsgrundsatz gegolten hat. Und die Besonderheit bei diesen Verfahren war nun, wir reden jetzt nicht über das Buch, wir reden jetzt über die Verfahren, war nun, dass der Einigungsvertrag die erste Grundlage geliefert hat. Im Einigungsvertrag findet sich tatsächlich eine Regel, die in etwa besagt, also dass diese Art Verfahren auf der Grundlage des DDR-Rechts durchgeführt werden sollten. Und dies unterstellt natürlich nun zunächst erst einmal, dass es im DDR-Recht Regeln gegeben hat, die sozusagen Grenzsoldaten mit Strafe bedroht haben, wenn sie geschossen haben. Oder die auch andere mit Strafe bedroht haben, wenn sie eben für die Verlegung von Minen an der innerdeutschen Grenze verantwortlich waren. Also ich meine, dies war nicht so, weil zum Recht nicht nur das schlechthin das geschriebene Recht gehört, zum Recht gehört auch immer die jeweilige Rechtswirklichkeit mit dazu, die Rechtsprechung der jeweiligen Gerichte. Also kurzum, man musste schon einige Verrenkungen machen, um dann zu dem Ergebnis zu kommen, was man dann zum Schluss hatte. Und es hat in Deutschland auf beiden Seiten also starke Kräfte gegeben, die gesagt hat, das können wir nicht machen, so können wir jedenfalls nicht vorgehen. Aber es hat eben auch welche gegeben, die gesagt hat, wir müssen es machen. Kurzum, das Ergebnis bleibt unbefriedigend. Es bleibt in jeder Hinsicht unbefriedigend. Also um nur mal ein paar Zahlen aufzunennen, damit man sich vorstellen kann, was da überhaupt geschehen ist. Also es sind ziemlich genau 6.000 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Zur Verurteilung gekommen sind etwa 115 Verfahren. Also etwa so um die 120 Leute, also in manchen Verfahren sind ja dann mehrere gleichzeitig verurteilt worden. Etwa um die 120 Leute sind tatsächlich verurteilt worden. Man muss dazu gleich sagen, äußerst milde, ohne Wenn und Aber. Und nun besteht für mein Dafürhalten die Gefahr schlicht und ergreifend darin. Wir haben also nun einmal festgestellt, dass der Rechtsstaat nur sehr beschränkt geeignet ist, mit Hilfe des Strafverfahrens diese Vergangenheit in dieser Form aufzuarbeiten. Aber die Gefahr, die jetzt besteht, ist nach meinem Dafürhalten die, dass wir uns sagen, na gut, nun sind da 120 Leute aussortiert worden, das waren offensichtlich die Bösewichter unter uns und ich selber habe so überhaupt keinen Anteil an der Sache. Und nun komme ich zu dem Roman. In dem Roman gibt es eine Geste, die erschließt sich gar nicht so einfach. Der Roman beginnt damit, dass gesagt wird, hier war einer in der Lage, wo mit dem Finger auf ihn gezeigt und gesagt wird, der ist es. Und am Schluss des Romans, da spielt ja dann die Matthäus-Passion eine gewisse Rolle und da taucht das Wort auf, ich bin's. Also da wird der Finger sozusagen dann wieder auf den, der sich mit dieser Sache auch ein Stück tiefer auseinandersetzen will, da zeigt derjenige auf sich selber mit dem Finger und nicht mehr mit dem Finger auf den anderen. Und darauf kommt es mir an. Also diese Geste, die in dem Roman auch vorgeführt wird anhand einzelner Personen, die ist mir wichtig, denn wir können doch nicht sagen, also das wäre auch, damit würden wir doch auch den Opfern nicht gerecht, wenn wir sagen, gut, nun haben wir diese 120 Leute da verurteilt, davon 80% Verurteilung auf Bewährung, die anderen sind eh schon wieder raus und das ist es gewesen. Also für mich ist es wichtig, dass sozusagen ein anderes Verhalten deshalb nötig ist, damit wir reifer und erwachsener werden. Also wir müssen uns überlegen, wie ist es denn dazu gekommen, dass wir in diese riesige Menschenfalle hineingelaufen sind, die dann auch noch gehörig, sage ich mal, vom Westen aus auch stabilisiert wurde. Da sollen wir uns ja mal nichts vormachen. Der Roman handelt natürlich nun nicht von irgendeinem Verfahren in den alten Bundesländern. Der erzählt ja nun mal die Geschichte eines Strafverfahrens, in dem ein General verurteilt wird. Aber da sollten wir uns nicht in die eigene Tasche lügen. Beide Seiten haben die Grenze auch stabilisiert. Das Unheil, was mit der Grenze verbunden ist, also die Verwüstung Deutschlands, die tatsächlich 1961 darin kulminiert, die kam von weiter her. Das muss man immer sagen. Das ist, die beiden deutschen Staaten waren natürlich 1961 nicht Subjekt ihrer eigenen Geschichte. Sie waren nicht souverän wie etwa die UdSSR oder die USA. Da muss man auch fair bleiben. Dennoch, wir müssen uns selber einen Teil Verantwortung zuordnen und wir müssen auch einen Teil der Verantwortung da übernehmen. Und worauf es mir nun ankommt, ganz speziell ist, wenn wir nur sagen, da sind ein paar Bösewichter da vorne weggerannt und die große Hammelherde ist hinterher in diese große Menschenfalle rein, dann ist das gar nicht mehr nachvollziehbar. Und dann wäre es ja auch einfach, dann bräuchten wir tatsächlich nur die paar Bösewichter auszusortieren. Woraus mir ankommt, ist die Tatsache, dass zu der Zeit tatsächlich immer noch Leute auch vorne weggelaufen sind, mit der Fahne höchster Menschheitsideale in der Hand, die akzeptabel gewesen sind. Also wir haben uns seinerzeit schon immer das Maul zerrissen über die FDJ-Kreisleitung, die konnten uns alle schon nicht mehr imponieren 1961. Aber, so wie der Antagonist da angelegt ist, dieser Spanienkämpfertyp, der hat meinen Jahrgang jedenfalls zur damaligen Zeit doch noch stark beeinflusst. Und da gab es an den unterschiedlichsten Stellen in der DDR auch Funktionsträger, die diesen Typus verkörperten. Und das Wichtige ist nun, dass der Weg in die Menschenfalle eben wirklich mit guten Vorsätzen gepflastert war. Also die Besessenheit sozusagen von der Utopie, das Gute verwirklichen zu wollen, den Sozialismus, das Menschenparadies für die Arbeiterklasse. Da meinte man aufgrund dieser Besessenheit, man dürfe eben auch alles tun und unter anderem eben diese Grenze auch vermieden. Und um diese, wenn Sie so wollen, existenzielle Erkenntnis geht es, dass also sozusagen immer auch die Guten ein Stück mit dazugehören, Leute, die ehrbar sein wollen, Leute, die auf Seiten der historischen Wahrheit stehen wollen und, und.
Aber im Medium der Kunst, dafür haben Sie sich entschlossen, sozusagen nicht essayistisch, nicht, sagen wir mal, philosophisch, sondern literarisch.
Also ich bin wirklich der Meinung, dass die Strafverfahren, also dass das Strafverfahren als Mittel nur sehr beschränkt geeignet ist, einer solchen Biografie zum Beispiel gerecht zu werden. Auch den unterschiedlichsten Haltungen gerecht zu werden. Und da sage ich, nun schauen wir doch mal, was gibt es denn eigentlich noch? Und dann kommt man sehr schnell dahin, dass man sagt, wir haben die Literatur, also es ist nach meiner Auffassung tatsächlich solche existenziellen Themen, die nun wirklich Millionen Leute betroffen haben, in ihren spezifischen Formen aufzugreifen. Es ist auch Aufgabe des Theaters, das aufzugreifen, in den spezifischen Formen des Theaters. Allerdings, da bin ich nicht so sehr optimistisch, die deutsche Literatur nach 1945, die drückt sich ganz gerne um solche Themen herum. Also wenn Sie mal genauer hingucken, wo das Mauerthema überhaupt eine Rolle spielt, dann haben Sie den geteilten Himmel sicherlich, aber da wird das ganz anders behandelt.
Über Uwe Johnson.
bei Uwe Johnson ist, das ist für mich der, das ist überhaupt für mich der wichtigste Autor in diesem Zusammenhang, Uwe Johnson. Aber
zwei das, Ansichten.
Genau, aber das ist es dann auch. Ja, aber wenn man sich überlegt, dass dieses Thema ja nun beide Seiten wirklich Millionen betroffen hat, dann ist mir das etwas wenig bisher. Und da würde ich mir durchaus wünschen, dass der eine oder andere so aus seiner Sicht, das, aus seiner subjektiven Sicht das Thema doch wieder aufgreift.
Die große Aufmerksamkeit, die Sie jetzt schon mit diesem Buch haben, deutet vielleicht in die Richtung, dass es da ein Interesse und ja auch eine Neigung gibt, sich genauso, also wirklich auch mit einem Roman, über einen Roman mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Herr Himmrich, wir sind leider schon wieder am Ende der Sendung.
Ging viel zu schnell.
Ich danke Ihnen, dass Sie bei uns waren. Alles Gute für Sie. In der nächsten Woche empfängt Michael Langer wieder seinen Gast in den Zwischentönen. Und es wird Thomas Wüppesaal von der Arbeitsgemeinschaft kritischer Polizisten sein. Trotzdem sei nochmal der Titel von Rolf Henrichs Buch erwähnt. Die Schlinge ist im Eichborn Verlag erschienen. Für heute verabschiedet sich Joachim Scholl am Mikrofon. Haben Sie noch einen schönen Sonntag. Die letzte Musik, die sich unser Gast ausgesucht hat, kommt von einem alten Punker. Iggy Pop, Lust for Life. Und damit adieu, bis bald.